Mann, da geht gar nichts. Jetzt fahr zu.
Im Stau zeigt sich, wer wirklich gelassen ist oder wer gerade einen Anlass braucht zum Dampf ablassen. Herzlich willkommen in der Ferien- und damit Stausaison. Bayern und Baden-Württemberg, die freuen sich auf den Urlaub. Andere Bundesländer, die kommen fast schon wieder heim, wie Sachsen, Bremen, Thüringen, Niedersachsen. Und alle oder, naja, zumindest viele stehen dabei im Stau. Also, wer halt mit dem Auto fährt. Hallo, ich bin Birgit Magira und dieses im Stau stehen scheint zum Urlaubsbeginn so unausweichlich und schicksalhaft zu sein. Dabei fällt so ein Stau ja nicht vom Himmel, sondern er wird gemacht, braucht zum Entstehen ganz bestimmte Zutaten. Und jede Einzelne im Auto kann dabei ziemlich viel beeinflussen. Florian Pfalz-Eder fasst die aktuelle Stauforschung mal zusammen.
Rückblick. Mitte Mai, Pfingstsamstag, 6 Uhr morgens. Rund 1000 Kameras filmen die südbayerischen Autobahnen. Michael Hösch und seine Kollegen in der Münchner Verkehrs- und Betriebszentrale der Autobahn wappnen sich für den traditionell verkehrsreichen Reisetag.
Das ist jetzt nicht so wie bei einer klassischen Rush-Hour oder sowas, wo der Verkehr anschwillt und dann wieder abschwillen wird. Das wird heute wahrscheinlich den ganzen Tag so passieren, mal mehr, mal weniger. Aber wir erwarten natürlich am Vormittag schon den deutlichen Peak in dieser verkehrlichen Welle, die da auf uns zurollen wird.
Im Idealfall können Sie in der Verkehrszentrale Staus erahnen, bevor sie entstehen oder zumindest eingreifen, bevor es gefährlich wird. Wie an diesem Pfingstsamstag, kurz nach 8. Hösch und seine Kollegen rufen bei der Polizei in Garmisch an. Ein Tunnel soll gesperrt werden, denn Stau dort bedeutet Brandgefahr. Eine Sperrung ist also besser als Stau im Tunnel. Damit es gar nicht zum Stau kommt, daran arbeitet Lisa Kessler an der Technischen Universität München. Die Ursachen von Staus sind erstens, wenig überraschend, viele Autos.
Das zweite ist, wir haben eine gewisse Engstelle. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel eine Spur, die aufhört oder eine Baustelle. Und als drittes brauchen wir ein auslösendes Moment. Das kann zum Beispiel sein ein Bremsmanöver von einem einzelnen Fahrzeug, also von einer einzelnen Person, die dadurch dann aber den Stau für die ganze Strecke erzeugt.
Heißt beim Fahren Rücksicht auf die anderen nehmen, nicht abrupt die Spur wechseln und die anderen zum Bremsen zwingen, denn das kann Stau erzeugen. Defensives Fahren ist deutlich besser, aber das müssten alle auf der Autobahn machen, unrealistisch. Helfen könnten selbstfahrende Autos oder Fahrassistenten, denn Computer fahren meist rücksichtsvoller, Bremsen vorausschauender. Um Staus zu vermeiden, wird auch oft vorgeschlagen, Autobahnen auszubauen. Das sei aber nur in Einzelfällen sinnvoll, sagt Verkehrswissenschaftlerin Lisa Kessler.
Ein Ausbau einer Autobahn macht dann Sinn, wenn man wenig Alternativrouten hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich die A8 anschaut Richtung Österreich, da gibt es wenig Alternativrouten. Da ist es dann sinnvoll, um die ganzen Verkehrsbelastungen gerade bei Urlaubszeiten abzufangen, dass man dort sich auf den Ausbau konzentriert.
Alle Autobahnen auszubauen, auf denen es sich ab und an staut, wäre einerseits teuer, andererseits würde das die Autobahn attraktiver machen, mehr Menschen anziehen, im Endeffekt also mehr Autos, wieder Staugefahr. Es gibt aber noch eine Stellschraube, das richtige Tempo. Weder zu hoch noch zu niedrig. Das Optimaltempo lässt sich mathematisch und mit Simulationen berechnen.
Daher liegt das Optimum etwa bei 80 km/h, das zeigt die Forschung. Und mit 80 km/h, was auch die Lkw-Geschwindigkeit im Wesentlichen ist, hat man insgesamt das höchste Verkehrsdurchkommen.
Mit Tempo 80 auf der Autobahn kommen 500 Autos mehr pro Stunde flüssig durch als zum Beispiel bei 120 km/h. Aber selbst bei optimalen 80 km/h gilt, zu viele Autos auf einer Strecke bedeuten Stau. Deshalb ist immer noch einer der besten Tipps auch einer der einfachsten. Dann fahren, wenn weniger unterwegs sind und sich vorab informieren. Zum Beispiel über die BR-Verkehrsmeldungen oder den ADAC-Staumelder.
80 km/h, optimale Geschwindigkeit, um Stau zu vermeiden. Da muss ich doch nochmal nachfragen. Michael Schreckenberg hat den Lehrstuhl für Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen. Herr Schreckenberg, ernsthaft jetzt 80 km/h und dann flutscht's?
80 km/h ist in alten Studien mal als die ideale Geschwindigkeit dargestellt worden. In der Tat ist es so, dass dann die Spuren auf der Autobahn fast gleich schnell sind, weil LKWs dürfen eben auch 80 fahren. Es ist aber heute so, dass die Geschwindigkeit dann am Ende tatsächlich etwas höher liegt, weil mit der heutigen Technik und auch mit dem heutigen Ausbauzustand kann man natürlich bei höheren Geschwindigkeiten auch bessere Flüsse erreichen. Aber das ist etwas, was sich alles im 10er-Bereich, sage ich mal, um 80 dann abspielt.
Also gibt es tatsächlich so eine optimale Geschwindigkeit, um Stau zu vermeiden?
Eine wirklich optimale Geschwindigkeit gibt es nicht. Das hängt sehr stark von der Umgebung ab. Das heißt also, ob Sie jetzt Steigungen haben, ob Sie viele Anschlussstellen haben. Auch was die Fahrer selbst angeht, gibt es große Unterschiede. Der Ferienfahrer ist ja meistens etwas relaxter. Er hat nicht den großen Zeitdruck. Und er ist aber vielleicht auch etwas müde, weil viel zu lange gefahren wird am Stück. Das unterscheidet sich doch stark vom Pendlerverkehr, der morgens also unter Zeitdruck dann wirklich in die Zentren fahren muss und dann auch die Strecke sehr gut kennt. Das hat der Ferienfahrer häufig nicht. Er fährt also einmal im Jahr diese Strecke, die hat sich dann im Laufe des Jahres verändert und das ist dann immer wieder ein neuer Zustand, auf den man sich einstellen muss. Das lässt die Fahrer etwas zurückhaltender werden.
Aber ist es, habe ich es richtig verstanden, tatsächlich das Hauptproblem, dass einfach Fahrzeuge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gleichzeitig unterwegs sind und dieses von Lücke zu Lücke springen oder immer wieder abbremsen und Gas geben, dass das so einer der Hauptfaktoren ist, warum sich dann zack plötzlich staut und dann geht nichts mehr?
Die Staudynamik ist eigentlich immer dieselbe. Das heißt, der Verkehr wird erstmal dichter. Das passiert an Anschlussstellen, wo dann Fahrzeuge zufahren oder an Steigungen. Da werden die Fahrzeuge dann langsamer, weil vorne nicht mehr Gas gegeben wird, was eigentlich nötig wäre, um die Geschwindigkeit zu halten. Und dann wird der Verkehr zäh fließen, so 10 bis 30 Kilometer pro Stunde schnell. Und wenn dann ein Fahrer unaufmerksam ist oder durch Spurwechsel meint, er käme noch schneller vorwärts und damit die Fahrzeuge dahinter behindert, sodass die dann stark bremsen müssen bis zum Stillstand. Und wenn dann wirklich mal ein Fahrzeug steht und das Nachfolgende auch stehen bleiben muss, dann entsteht eine Stauwelle, die mit ca. 15 km pro Stunde nach hinten wegfließt. Die kann sich eine ganze Stunde erhalten, kommt mir dann eventuell irgendwo entgegengefahren, wo ich überhaupt nicht damit rechne. Und das ist der klassische Stau aus dem Nichts. Und diese zähfließenden Bereiche wirken wie Pumpen. Also da kommt eine Stauwelle nach der anderen heraus. Und das ist auch sehr gefährlich, weil viele Fahrer fahren aus einer Stauwelle heraus, denken, das war's, und dann kommt die nächste Stauwelle und dann sind sie eine gewisse Zeit lang erstmal unkonzentriert, weil sie sich jetzt darauf freuen, dass es endlich weitergeht. Und da passieren in der Tat auf der Autobahn die meisten Unfälle.
Sie haben gerade mein Fahrverhalten leider auch beschrieben. Diese Erleichterung, wenn es dann endlich wieder fließt und dann freut man sich und gibt Gas und ist tatsächlich nicht mehr so aufmerksam. Aber auch im Beitrag wurde das erwähnt, es kann tatsächlich eine einzelne Person mit ihrem Fahrverhalten gleich mehrere Stauwellen auslösen.
In der Tat sind es Einzelpersonen, die man vom Hubschrauber aus identifizieren könnte. Das kann man sehr schön auch in Experimenten nachstellen. Das haben wir gerade kürzlich wieder gemacht, also Autos im Kreis fahren gelassen. Und da sieht man dann, das kann funktionieren. Aber wenn dann viel Gas gegeben wird und stark gebremst, hat man sofort Stausituationen. Und das ist das, was täglich bei uns auf den Autobahnen insbesondere passiert.
Sie beschäftigen sich auch mit der Psychologie von uns Autofahrenden. Wir Deutschen gelten so als ungeduldig, teilweise auch als besonders aggressiv. Diese unterstellte oder tatsächliche Mentalität, fördert die Staubildung noch?
Es ist so, dass Menschen, wenn sie denn ein Fahrzeug besteigen, ganz andere werden. Also vom psychologischen Gesichtspunkt her ändern sie ihr Verhalten. Sind sie im privaten Leben eigentlich recht umgänglich und freundlich, so kann das im Auto ganz schnell umschlagen. Also man fühlt sich unheimlich schnell benachteiligt. Also da fahren jetzt auf einmal Fahrzeuge an mir vorbei, die vorher hinter mir waren. Und ich kann das nicht verhindern. Dann fühle ich mich benachteiligt, möchte ich durch Spurwechsel das wieder ausgleichen. Man hat auch immer den Eindruck, die andere Spur ist schneller. Warum? Weil Fahrzeuge, die an mir vorbeigefahren sind, die fahren vor mir und die prägen sich stärker ein als Fahrzeuge, die ich selber überholt habe, weil die hinter mir verschwinden. Und das führt dann zu diesen unsäglichen Spurwechseln, die dann Stauwellen nach hinten auslösen, die man aber selber nicht mitbekommt, weil sie ja hinter einem passieren. Aber ich selber stehe in Stauwellen, weil vor mir schon Fahrer waren, die eben auch genau so ein Verhalten wie das von mir an den Tag gelegt haben.
Also ich merke mir immer nur die Bösen, die an mir vorbeigezogen sind und sehe nicht die Opfer hinter mir, die ich überholt habe und die dann bremsen müssen.
Genau so ist es. Und man hat ja dann auch im Kolonnefahren Zeit zu beobachten. Und das ist dann auch so eine Art Spiel, ne? Ob man jetzt dann die wieder einholt oder ob man jetzt ganz weit zurückfällt. Da gibt es viele Experimente auch, auch aktuell. Machen wir so etwas, dass man also mal ein Auto auf die Reise schickt, auf einer Strecke, das nicht überholen darf, das immer schön auf der rechten Spur bleibt und dann ein anderes Fahrzeug, das in jede Lücke springt. Das haben wir auch schon vor vielen Jahren gemacht, unten am Irschenberg, 70 Kilometer Strecke. Und da war der Zeitunterschied am Ende auf die Strecke 4 Minuten. Also dafür den Stress des ständigen Spurwechselns, ja, das ist auch etwas, was mich anstrengt. Und für 4 Minuten, glaube ich, lohnt sich dieser Aufwand nicht.
4 Minuten auf welche Fahrzeit insgesamt?
Auf eine Gesamtstrecke von 70 Kilometer.
Aber wenn diese, ich sag mal, leichte Kränkbarkeit oder auch Ungeduld hinterm Steuer, wenn das so ein großer Faktor ist, dann sind wir eigentlich sehr schnell beim autonomen Fahren als Lösung, oder? Es hieß auch im Beitrag, Computer fahren rücksichtsvoller und vernünftiger als echte Menschen. Ist es so?
Da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Also der erste Punkt ist, dass natürlich dann automatisierte Fahrzeuge alle Verkehrsregeln einhalten müssen. Und wenn man das wirklich mal zu Ende denkt in der Stadt, dann fließt kaum noch etwas. Ja, also wenn ich keine durchgezogene Linie mehr überfahren darf, wenn ich keine Geschwindigkeit mehr überschreiten darf, wenn ich immer den Sicherheitsabstand einhalten muss und so weiter. Das sind also Dinge, da kommt man dann ganz schnell in kritische Situationen, wo man überlegt, naja, soll das Fahrzeug nicht vielleicht doch etwas machen dürfen, was jetzt in dem Sinne nach der Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt ist. Auf der Autobahn kann man natürlich Fahrzeuge aneinander koppeln. Das ist dann, man kann sich vorstellen, wie ein Zug mit Waggons, die fahren dann hintereinander her. Das gibt es ja auch schon. Aber das hängt natürlich alles davon ab, wie hoch der Ausstattungsgrad ist. Also wenn dann einer dabei ist, ein Störenfried, sage ich mal, der da nicht mitmacht, dann zerstört er das Gesamtbild. Ja? Also es ist auf jeden Fall am Ende für die Fahrenden relaxter. Aber diese Technik ist auch übervorsichtig. Das heißt also, es werden dann viele Prozesse stattfinden, wo gebremst wird, wo man jetzt gar nicht sieht, warum bremst er jetzt. Das ist noch eine große Aufgabe für die Zukunft. Momentan stagniert das so ein bisschen in Deutschland, sodass man am Ende selber doch besser sich auf das Fahren konzentriert. Praxis ist gerade beim Autofahren eine ganz wichtige Voraussetzung.
Habe ich es gerade richtig rausgehört, dass Sie indirekt anfangs sagten, so kleine Regelverstöße tragen eigentlich zur Fahrsicherheit und zum Fahrfluss bei?
Auf jeden Fall. Ich habe mal ausgerechnet und mir überlegt, wie viel Bußgeld ein normaler Fahrer zahlen müsste pro Tag. Und dann kam ich auf so eine Summe von 1.000 Euro. Die zahlt er natürlich nicht wirklich. Aber wie schnell Geschwindigkeiten überschritten werden, wie schnell Sicherheitsabstände unterschritten werden. Und dann wird der Blinker nicht gesetzt. Also die Hälfte aller Autofahrer setzt überhaupt keinen Blinker, wenn sie fahren. Und es gibt so viele kleinere Verstöße. Also durchgezogene Linie und was ich darf dann auch nicht in gewissen Bereichen halten. Das ist natürlich etwas, was am Ende den Verkehr mit am Fließen hält.
Kurzer Disclaimer nach draußen, falls die Polizei Sie anhält, nein, Sie schieben die Schuld nicht auf den BR, der gesagt hat, ja, ich darf die durchgezogene Linie überfahren für den Verkehrsfluss. Nein, 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 da behält jeder schön selbst die Verantwortung. Herr Schreckenberg, zum Schluss bitte geben Sie uns nochmal den ultimativen Tipp. Die einen kommen schon wieder nach Hause aus dem Urlaub, wir Bayern fahren gerade erst in den Urlaub. Wann soll man losfahren? Was ist zu beachten, damit man irgendwie durchkommt und vielleicht nicht auf halber Strecke steht und steht und steht.
Es haben gerade wieder Tests stattgefunden und da ist auch das herausgekommen, was ich immer empfohlen habe. Also wenn es denn irgend geht, wenn man fit ist, wenn man auch nachts gut sehen kann, dann ist eine Nachtfahrt immer noch das Günstigste. Also da hat man dann geringen Verkehr, geringes Stauaufkommen. Aber man muss fit sein und man darf nicht am Tag vorher gearbeitet haben und dann in die Nacht hereinfahren. Das ist eigentlich unverantwortlich. Wenn man über Tag fährt, ist es zum Teil schwierig. Das gibt dann eben gewisse Engstellen. In Deutschland kann man die von Nord nach Süd durchdeklinieren, also das Raum Hamburg, Raum Köln, Frankfurt, München. Das sind Nadelöhre, da muss man dann durch. Da muss man dann sehen, dass man nicht unbedingt gleichzeitig mit dem Berufsverkehr ankommt. Ich habe mal eine ganz andere Strategie verfolgt, dass ich gesagt habe, ich fahre genau zu den Zeiten, vor denen am meisten gewarnt wird. Und tatsächlich auf dem Weg hier aus dem Ruhrgebiet in die Schweiz kein einziger Stau. Also das kann auch dazu führen, dass viele so abgeschreckt werden durch diese Informationen, insbesondere vom ADAC. Aber wenn das viele machen würden wieder mit dieser Strategie, dann wäre die Zeit wieder überfüllt. Das ist ein sehr interessantes spieltheoretisches Problem. Das haben wir schon vor vielen Jahren genauer untersucht. Also man sollte auf jeden Fall relaxed in den Urlaub hineinfahren und man sollte auch auf jeden Fall Unterbrechungen mit einplanen. Wenn es denn gar nicht mehr geht, runterfahren von der Autobahn und vielleicht eine zusätzliche Übernachtung einlegen. Das kann man auch vorher schon mal planen. Dann lernt man auch mal Gegenden kennen, die man sonst niemals gesehen hätte und die einem dann vielleicht auch ganz gut gefallen.
Ja, und der bayerische Tourismus freut sich, wenn die Nordländer und Mitteldeutschen hier bei uns noch einen Zusatzstopp einlegen. Vielen Dank, Michael Schreckenberg. Er hat den Lehrstuhl für Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen. Man kann auch sagen, er ist Stauforscher. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Bitte sehr, gerne.
Einen super Tipp haben wir jetzt nicht genannt, hole ich gern nach, auch wenn dann vielleicht mit den Augen gerollt wird. Stau kann vermeiden, wer gar nicht erst ins Auto einsteigt. Okay, aber im Ernst, in die Shownotes haben wir noch ein paar weiterführende Links gepackt, unter anderem über die Mobilität der Zukunft oder auch über Verkehrspsychologie und die Moral im Straßenverkehr. Gute Fahrt, ob mit Auto, Rad, Zug oder Motorrad wünscht Birgit Magira. Und bis zum nächsten Mal.